Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Von Dietrich Bonhoeffer lernen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir von Vorbildern generell lernen können und dass wir immer beobachten, so wie geht eigentlich Leben? Das kann man bei kleinen Kindern schon beobachten und ich glaube auch als Erwachsene gucken wir immer wieder auch auf andere und überlegen, okay, will ich das so machen? Ich habe einen Lebensgrundsatz und der heißt, ich kann von jedem Menschen etwas lernen. Klammer auf, manchmal auch, wie es nicht geht, Klammer zu, und dann habe ich ja auch was gelernt. Und von daher möchte ich euch heute mitnehmen in das Leben von Dietrich Bonhoeffer und ich steige ein mit drei Bibelstellen, die das einfach nochmal untermauern sollen, dass wir von Vorbildern eben eine Menge lernen können. Aus dem Philipperbrief, da schreibt Paulus, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Also wer das als Christ nicht tut, der ist sowieso wahrscheinlich irgendwie auf dem Holzweg unterwegs. Und von daher, immer wenn wir Bibel aufschlagen, gerade auch das Neue Testament, dann können wir da eine Menge mitnehmen fürs Leben. Und der Hebräerbriefschreiber, er ermutigt uns, er sagt, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Also da gibt es welche, die sind sozusagen den Weg vorausgegangen und sind als Vorbilder für uns hingestellt. Also da kann man richtig was von lernen und sich an ihnen orientieren. Oder nochmal Hebräerbrief. Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Wort weitersagten. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Für mich sind Kirchen und Gemeinden, für mich sind Gemeinschaften immer so eine Sammlung von Menschen, die durchaus Vorbild sein können. Und auch hier in der Stadtmission gibt es mit Sicherheit Menschen, die für euch Vorbilder geworden sind, wo ihr sagt, ja, ich möchte auch so diese Art haben wie, und dann kommt irgendein Name. Oder ihr habt gelesen von irgendwelchen Menschen in der Geschichte der Kirche und sagt, ah ja, so wie der möchte ich auch beten oder leben wollen und das ist ganz unterschiedlich. Und von daher geht's, glaube ich, bei uns als Christen, als Jesus-Nachfolger immer darum, von wem lernen wir, was wir für unser Leben an Praxis, an Prinzipien, an Gewohnheiten, an Ritualen entwickeln. Und einer davon könnte eben Dietrich Bonhoeffer sein. Der Todestag ist 80 Jahre her und das war für mich Anlass genug, mal nochmal neu sein Leben zu lesen. Und ich mute euch heute Abend zu, A, das Lebensbild, also der komplette Durchgang durch die Geschichte und dann auch elementare Texte. Mancher wird wieder auftauchen, ne? Wer bin ich? Also Erinnerung an 1979. So, Dietrich Bonhoeffer war Theologe und er hat in einer überragenden Weise in den letzten Jahrzehnten viele, viele Christen, nicht nur in Deutschland, sondern Europa, ich würde sogar sagen weltweit geprägt und beeinflusst. Seine Schriften sind sehr, sehr lesenswert und von daher ist es gut, dass wir ihn näher kennenlernen. Dietrich Bonhoeffer, er wurde geboren am 4. Februar 1906 und zwar in Breslau. Er kam etwa 10 Minuten vor seiner Zwillingsschwester Sabine zur Welt und sein Vater hat ein paar Jahre später, sein Vater Karl, 1912 die Leitung der psychiatrischen Abteilung der Berliner Charité übernommen und deswegen zog die ganze Familie dann eben nach Berlin und wuchs dort auch auf. Bonhoeffer hatte noch 7 Geschwister und sie lebten und wuchsen auf im vornehmen Berlin-Grunewald. Mit 17 Jahren machte Bonhoeffer dann sein Abitur und begann das Theologiestudium in Tübingen, später in Berlin. Und bereits mit 21 Jahren wurde er Doktor der Theologie und zwar mit hervorragender Leistung. Er übernahm dann als junger Pfarrer Aufgaben in Barcelona und New York und kehrte 1931 nach Berlin zurück und wurde dort Dozent an der Universität. Als dann in den 30er Jahren 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde, hatte das Auswirkungen auf viele Gesetze und Verordnungen, die damals dann quasi umgekrempelt wurden. Innerhalb weniger Monate hatte Hitler es geschafft, durch geschicktes Taktieren da Einfluss zu nehmen, und noch im Jahr 33 war es dann so, dass Gewerkschaften, Parteien, Kirche und Vereine dem Staat in Anführungszeichen gleichgeschaltet wurden, so nannte man das damals. Die wurden also Teil der Nazi-Regierung, des Nazi-Staates. Und es gab einige Pfarrer, die sich gegen diese Gleichschaltung, wie es damals hieß, gewehrt haben, und sie gründeten gemeinsam die sogenannte Bekennende Kirche. Bonhoeffer war von Beginn an Teil dieser Bewegung, und er meinte damals: Tu deinen Mund auf für die Stummen. Wer weiß denn das heute noch in der Kirche, dass dies die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten ist? Also Bonhoeffer war gemeinsam mit all den anderen auf Konfrontation beziehungsweise auf Gegenwehr programmiert und unterwegs und beteiligte sich da aktiv daran. Von Oktober 1933 bis April 1935 arbeitete Bonhoeffer dann als Pfarrer in London, und er nahm von dort aus Kontakt zu vielen wichtigen Kirchenvertretern in ganz Europa auf, und er wollte verhindern, dass die europäischen Kirchen mit den nazifreundlichen deutschen Christen zusammenarbeiteten, und deswegen wollte er ja Unterstützer für die Bekennende Kirche in Deutschland suchen. Und nach 2 Jahren Arbeit im Ausland kehrte er wieder nach Deutschland zurück. Er gründete dann das Predigerseminar in Finkenwalde, und in Pommern war das, und er bildete dort eben Pfarrerkollegen, junge Pastoren sozusagen aus, damit sie sich mit Worten gegen staatliches Unrecht wehren und einsetzen konnten. Irgendwann kam es dann dazu, dass dieses Predigerseminar verboten wurde, und das führte dazu, dass er bis 1940 dann im Untergrund weiterarbeitet, also immer verdeckt arbeitete er weiter. Er wurde dann mit seiner, wegen seiner in Anführungszeichen volkszersetzenden Tätigkeit mit einem Redeverbot belegt, und im März 1941 durfte er auch nicht mehr schreiben. Das war sozusagen die Vorgabe von außen, von dem Staat. Als das dann soweit war, dass er mit diesem Redeverbot belegt war und mit dem Schreibverbot, da schloss sich Bonhoeffer dem militärischen Widerstand an. Auch etliche aus seiner Familie gruppierten sich da dazu. Sie wollten es einfach nicht hinnehmen, dass die deutsche Wehrmacht massenhaft Juden, Zigeuner und politisch Andersdenkende ermordete. Obwohl er eigentlich gegen Gewalt war, kam Bonhoeffer zu der Überzeugung, dass nur ein Attentat diesen wahnsinnigen Diktator Hitler stoppen könnte und damit Millionen Menschen gerettet werden könnten. Und deswegen ließ er sich in die Spionageabwehr einschleusen und war dort von 1940 bis 1943 tatsächlich unterwegs und bildete Kontakte zwischen ausländischen Regierungen und dieser Widerstandsbewegung. Und er versuchte nach wie vor, die Kirchen im europäischen, aber auch im weltweiten Ausland zu überzeugen, dass es klug wäre, sich gegen die Nazis aufzustellen. Ein entscheidender Unterstützer war der englische Bischof George Bell, der eben mit ihm da Hand in Hand arbeitete. 1943 dann wurde bei einem Vorgesetzten von Bonhoeffer Unregelmäßigkeiten bei Geldgeschäften festgestellt. Es gab nie einen Beweis, das war einfach so ein Vorwurf, und dann wurde halt alles untersucht. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch Bonhoeffer am 5. April 1943 verhaftet und ins Militärgefängnis Berlin-Tegel gebracht. Während seiner Haftzeit schrieb er unglaublich viele Briefe an Freunde, Eberhard Bethge ist da zu nennen und viele andere. Er schrieb Aufsätze und wurde des Schreibens nicht müde. Und das sind wichtige zeitgeschichtliche Dokumente, an denen wir bis heute nachvollziehen können, was eigentlich in dieser Zeit der 30er und 40er Jahre damals passierte. Was sehr beeindruckend ist, ist, dass alle Briefe, alle Schriften, auch Bücher, die er bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte, immer von seinem Mut, von seinem Gottvertrauen berichteten. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch alles hindurch, was von Bonhoeffer bekannt ist. Am 20. Juli dann 1944 verübte Graf Stauffenberg ein Attentat auf Hitler. Geschichtskenner wissen, der Diktator überlebte das unversehrt, aber natürlich wurde jetzt nach den Anführern gesucht und so war es dann auch irgendwann so, dass im Oktober 44 Akten gefunden wurden, wo alle Namen des Widerstandes oder der Widerstandsbewegung aufgelistet waren. Diese Akten sollten eigentlich dazu dienen, dass man nach dem Krieg oder nach der Krise beweisen könnte, dass es in Deutschland eben auch andersdenkende Menschen gab. Jetzt fiel das den Nazis in die Händen und da auch der Name von Dietrich Bonhoeffer dort aufgelistet war und auch von etlichen Familienmitgliedern, führte das dann eben dazu, dass Bonhoeffer, der saß ja schon im Gefängnis, dann als in Anführungszeichen Verschwörer angeklagt wurde und er kam in das berühmt-berüchtigte Gestapo-Gefängnis in Berlin in die Prinz-Albrecht-Straße. Von dort wurde er dann am 7. Februar 1945 verlegt ins Konzentrationslager Buchenwald und am 8. April, also ein paar Wochen später, ins KZ Flossenbürg. Und dort wurde ihm der Scheinprozess gemacht. Wir sehen hier ein Bild von Flossenbürg. Das nächste Bild, glaube ich, ist das, genau. Dort wurde er verurteilt, zum Tode verurteilt und im Grunde in diesem Scheinprozess stand schon vorher fest, Tod, das war das Urteil. Und hier ist die Stelle, wo man ihn dann tötete. Am 9. April 1945 wurde er durch den Galgen getötet. Bonhoeffer wurde nur 39 Jahre alt und auf dem Weg zu seinem Tod, man musste sich komplett entkleiden, er und andere Mitgefangene, die an diesem Tag hingerichtet wurden, er sagte auf dem Weg dorthin, und das ist eine Hoffnungsbotschaft, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. 39 Jahre alt, das ist jung und eigentlich viel zu jung und man muss staunen, dass Bonhoeffer diesen Weg wählte und ich möchte uns heute so ein paar Impulse mitgeben, die uns helfen können, vielleicht auch für uns selbst nochmal den Glauben zu entwickeln und zu überdenken. Was können wir also von Dietrich Bonhoeffer lernen? Und ein erster Punkt ist tiefes Gottvertrauen, tiefes Gottvertrauen. Bonhoeffer war, und das habe ich bereits versucht zu beschreiben, zutiefst verwurzelt in dem Glauben an den lebendigen Gott. Für ihn war klar, dass Gott in jedem Moment, in jeder Situation, egal wie sie auch aussehen mochte, da war und dass er für ihn sorgte. Und das galt auch für Phasen, wo Bonhoeffer zutiefst depressiv oder schwermütig war und trotzdem hat er immer an diesem Glauben festgehalten. Er sagte zum Beispiel, Gott lieben, das heißt sich an ihm freuen, gerne an ihn denken, gern zu ihm beten. Das war also so seine Grundhaltung. Wenn du also diesen Gott liebst, dann freu dich an ihm, denk gerne an ihn und bete gern zu ihm. Und das zwar täglich, ja. Und Bonhoeffer hat das auch so für sich praktiziert. Er schrieb ein Buch, das bereits 1937 veröffentlicht wurde, und das ist das Buch Nachfolge. Und er entwickelte anhand der Bergpredigt, eines der bekanntesten Dokumente aus der Bibel, wirklich so Prinzipien und Grundlagen für Jesus Nachfolger. Und das ist hochspannend zu lesen, weil er wollte unbedingt andere im Glauben stärken. Dieses Gottvertrauen, was er hatte, das wollte er multiplizieren und weitergeben. Und deswegen schrieb er Briefe, er hielt Andachten, er schrieb Bücher und stärkte auch seine Mitgefangenen später. Er war überzeugt, so schreibt er, in der illegalen Theologenausbildung, also in diesem Predigerseminar, was ja in Anführungszeichen illegal war. Er sagte, Gott gibt Zeiten der Sorge und Angst und Gott gibt Zeiten der Freude. Also Gott gibt beides. Unser Leben ist nicht nur glatt und geradeaus und entspannt, so dass wir sagen können, ja, es macht Spaß, mit Gott zu leben. Und viele von uns kennen das. Ja, es ist nicht immer nur so leicht. Und Bonhoeffer war der tiefen Überzeugung, egal wo ich bin in Gottes Hand. Und er sagte auch, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Er war also ganz sicher, dass auch wenn wir Fehler machen, Gott kommt damit klar. Genauso mit den guten Taten, die wir tun. Gott hat kein Problem mit uns. Im Gegenteil, er liebt uns, er geht mit uns und bleibt an unserer Seite. Und Bonhoeffer war zutiefst überzeugt davon, dass dieser Gott souverän handelt, egal in welcher Situation. Und Bonhoeffer vertraute auf Gottes Führung und das zeugt von einem tiefen, tiefen Gottvertrauen. Für Bonhoeffer war dann ein weiterer Punkt super wichtig, nämlich sei nicht allein unterwegs. Ich habe es mal genannt, gemeinsam unterwegs. Bonhoeffer war überzeugt, dass es gemeinsam als Bewegung sozusagen gut ist, unterwegs zu sein. Sein Buch Gemeinsames Leben ist quasi da sozusagen das zentrale Gedankengut von ihm. Und er beschreibt dort wesentliche Eckpunkte einer Gemeinschaft. Und ich habe mal ein paar Zitate aus diesem Buch. Er sagte, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Es ist also völlig klar für ihn, wenn es eine Verbindung gibt zwischen Christen untereinander, dann ist es Jesus Christus. Für uns klingt das so sehr banal, aber wenn man weiß, was in seinem Leben dahinter stand, dann muss man sagen, wow. Ja, und für ihn war auch klar, dass wir berufen sind in die Gemeinschaft mit Christus. Ich nehme mal ergänzend zu Bonhoeffer 1. Korinther 1, wo ja Paulus das auch so sehr schön deutlich macht, wo er sagt, Gott ist treu. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also die höchste Berufung im Leben eines Menschen ist, dass wir Jesus nachfolgen. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja? Wenn also Menschen heute fragen würden, was ist meine Berufung für mein Leben, dann würde ich immer sagen, hey, folge Jesus. Ja? Und dann gibt es natürlich auch Berufungen an einen bestimmten Ort. Ja, das kann im Ausland sein, das kann in Deutschland sein, das kann eine Aufgabe sein. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die höchste Berufung ist es, Jesus zu folgen. Und von daher, wenn du nach einer Berufung suchst für dein Leben, dann würde ich sagen, hey, folge zuerst mal Jesus Christus nach und mach dich an ihm fest, so wie Bonhoeffer das tat. Und dann sind wir zusammengestellt in eine große Gemeinschaft von Berufenen, von Jesus-Nachfolgern und das übrigens unabhängig von Glaubensrichtungen oder Kirchen, also unabhängig von Denomination. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zum Leib Jesu und dann gehörst du mit vielen, vielen anderen in dieser Welt zusammen und gehörst zu diesem Leib. Und ich gebe zu, manches mag uns fremd oder andersartig vorkommen bei anderen Glaubensgeschwistern. Das heißt aber nicht, dass sie nicht dazugehören, ja, nur weil es mir fremd ist. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Berufung auch leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in ein paar Jahren werden wir nicht mehr fragen, bist du evangelisch, katholisch oder freikirchlich? Und wenn ja, freikirchlich welcher Art? Sondern wir werden nur noch fragen, glaubst du, dass Jesus Christus dein Erlöser und Gott ist? Und dann, wenn der andere ja sagt, dann gehören wir zusammen. Christen in den Ländern, wo es Verfolgung gibt, die leben das heute schon so. Da wird nicht mehr gefragt, zu welcher Denomination gehörst du, sondern einzig und allein Jesus gehört in den Fokus. Das bedeutet, Kirche ist immer da, wo Menschen an diesen Jesus Christus glauben. Mit aller Unterschiedlichkeit, die wir auch in Deutschland ja so kennen und wahrnehmen. Und vielleicht auch hier in Wolfsburg so wahrnehmen. Und das ist schon bemerkenswert, dass Bonhoeffer da überhaupt kein Problem hatte, sondern er sagt, hey, gemeinsam unterwegs sein, das ist ein Privileg. Und er schreibt dann auch so Aspekte, wie christliche Gemeinschaft gestaltet werden kann und sagt, es kommt in einer christlichen Gemeinschaft alles darauf an, dass jeder Einzelne ein unentbehrliches Glied einer Kette wird. Nur wo auch das kleinste Glied fest eingreift, ist die Kette unzerreißbar. Eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Es wird darum gut sein, wenn jeder Einzelne auch einen bestimmten Auftrag für die Gemeinschaft erhält, damit er in Stunden des Zweifelns weiß, dass auch er nicht unnütz und unbrauchbar ist. Jede christliche Gemeinschaft muss wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sondern dass auch die Starken nicht ohne die Schwachen sein können. Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft. Spannend. Und jetzt kannst du dir aussuchen, willst du zu den Starken oder Schwachen gehören? Ist ganz egal, zu wem du gehörst und wo du dich siehst, es gehört zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ja? Und von daher finde ich es spannend, dass er sagt, im Grunde brauchen Starke und Schwache einander. Wir sind wie unentbehrliche Glieder in einer Kette. Ja, und das macht sie unzerreißbar. Das finde ich richtig gut. Und dass man dann auch Aufgaben gibt in die Stärke oder Schwäche eines Menschen hinein, das finde ich hervorragend. Und das kann uns auch miteinander voranbringen. Ich glaube, das bringt wirklich einiges zum Vorschein an Begabung und Potenzial, was Gott schenkt. Es gilt also, die Stärken und die Schwächen anzunehmen, die Starken und die Schwachen anzunehmen, beides gehört zusammen. Und das gilt es zu üben in diesem Kontext von Gemeinde und Gemeinschaft. Und er sagt dann in gemeinsames Leben Folgendes: Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen, das sind Jesus-Nachfolger, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Spannend, wie er beschreibt, was Gemeinschaften dann ausmachen kann, könnte. Er ermutigt also zu Ehrlichkeit, zu Offenheit. Und ich bin der festen Überzeugung, hier ist ein Riesenlernfeld für uns als Kirche, als Stadtmission, als Gemeinde Jesu, weil in der frommen Gemeinschaft, wie Bonhoeffer das hier nennt, können wir das üben. Und ich glaube, dieser Übungsraum, der wird noch viel zu wenig genutzt unter uns. Und in dem Zusammenhang war Bonhoeffer auch wichtig zu sagen, wozu gibt's eigentlich Kirche? Warum haben wir solche Versammlungsräume? Und er sagte, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für den anderen da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Also ist nie Selbstzweck für mich selbst, so nach dem Motto, was habe ich denn jetzt davon, dass ich zur Stadtmission gehöre, sondern es geht immer um den anderen auch. Und das ist, glaube ich, so ein Gemeinschaftsraum. Und von daher ist Gemeinschaft oder gemeinschaftlich unterwegs sein ein wirklich großartiges Privileg für jeden Christen mit allen Höhepunkten, aber auch Tiefpunkten, die wir dann in solch einer Gemeinschaft erleben. Ich finde, das Buch Gemeinsames Leben ist sehr, sehr lesenswert. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, Herr, jeder Christ sollte das gelesen haben, nach der Bibel sozusagen. Ne? So, gemeinsam unterwegs, das war so ein weiterer Punkt. Und der dritte war die Suche nach Identität. Ich habe schon erzählt, dass Bonhoeffer Phasen der Schwermütigkeit, der Depression kannte, wo es ihm nicht gut ging und er so scheinbar, so beschreibt er das, die ganze Last der Verantwortung auf seinen Schultern spürte. Und es nicht einfach war für ihn, darüber hinwegzugehen und so zu tun, als ob, sondern er spürte richtig diesen Druck. Und als er bereits Gefangener war, schrieb er diese berühmten Gedanken unter der Überschrift »Wer bin ich?« Er sagt, »Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf die großen Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Die Suche nach Identität war für Bonhoeffer elementar. Und Identität an Leistung oder Erfolg festzumachen, ist natürlich gefährlich, weil was ist, wenn das wegbricht? Identität an Wohlstand, an Geld festzumachen, ist auch gefährlich, weil was ist, wenn mir das genommen wird? Identität an Gesundheit, an Fitness festzumachen, ist auch durchaus problematisch, weil was ist, wenn mein Körper nicht mehr funktioniert, wenn der nicht mehr so mitmacht, wie ich denke? Wer bin ich dann? Die Gewissheit war für Bonhoeffer, egal was passiert, ob ich Erfolg oder Misserfolg habe, ob ich fit oder unfit bin, ob ich gesund oder krank bin, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Das war so der Fokus, den er hatte, auch als er diese Zeilen bereits als Gefangener schrieb. Und diese Gewissheit machte ihn, und das ist ein weiterer Punkt, widerstandsfähig. Widerstandsfähig, und zwar mit Gottes Hilfe. Ich habe es vorhin schon erzählt, als die Situation sich zuspitzte in Deutschland, war Bonhoeffer bereit, in den Widerstand zu gehen. Er hätte auch im Ausland tätig werden und als Dozent arbeiten können. Das lehnte er ab. Er hätte also den Krieg sozusagen überleben können, aber das wollte er nicht. Er wollte nicht derjenige sein, der flieht. In seinen Augen wäre das wie Flucht gewesen. Und deswegen war er gemeinsam mit anderen bereit, diesem Nazi-Regime zu widerstehen. Und er war engagiert in der bekennenden Kirche, in dem Finkenwalder Predigerseminar, und auch als es ihm verboten wurde, machte er trotzdem beständig weiter und schrieb Briefe und Texte, auch als er schon im Gefängnis saß. Ein Zitat aus dieser Zeit: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Für Bonhoeffer war also klar, auch in dieser Weg, auf dieser Wegstrecke werde ich mit Gottes Kraft unterwegs sein. Ich werde Widerstand leisten mit der Kraft, die ich von ganz oben bekomme. Und das war für ihn dann auch die Konsequenz bis zum Tod. Und das ist so ein weiterer Aspekt, wo ich merke, das war die Schlussfolgerung für ihn. Ich werde konsequent sein bis zum Tod. Bonhoeffer war aktiv im Gefängnis, er schrieb Briefe, Aufsätze und so weiter. Das Gute ist, dass diese Briefe und Dokumente durch Gefängnisaufseher nach draußen geschmuggelt werden konnten, sodass es da Kommunikation gab. Und das ist wirklich beeindruckend, was er da an Gedanken formulierte. Letztlich schreibt er immer von seinem Halt, von seiner Gewissheit, von diesem Verwurzeltsein in dem Glauben an den lebendigen Gott. Und das bedeutet, für ihn war klar, durch diese innere Haltung, durch diese innere Verwurzelung in den Gott, zu dem Gott der Bibel hin, hatte er auch eine äußere Stärke. Wir sprechen heute viel von Resilienz. Ich glaube, das eine bedingte das andere. Weil er innerlich gefestigt war, konnte er auch nach außen fest sein. Und so schrieb er in einem Gebet für Mitgefangene Weihnachten 1943, folgende Gedanken. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Im April 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet und saß ab diesem Tag im Gefängnis. Am 9. April 1945 wurde er im KZ Flossenbürg getötet. Wir haben die Gedenkstätte vorhin auf dem Bild gesehen. Er wurde nur 39 Jahre alt. Aber wie ich vorhin schon sagte, auf dem Weg zum Galgen wollte er eine Hoffnungsbotschaft an seine Mitgefangenen mitgeben. Und wie gut, dass uns diese Gedanken überliefert sind, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Damit war klar für Bonhoeffer, es ist nicht aus, sondern es gibt ein Weiterleben, was wir unter dem Stichwort Ewigkeit denken. In dieser Gewissheit ging er in den Tod. Ein Lied, das er zu Weihnachten 1944 an seine Verlobte Maria von Wedemeyer schickte, hat seitdem vielen Menschen in ganz unruhigen und unterschiedlichen Zeiten Trost und Kraft gegeben. Es ist das bekannteste Lied, es wurde mehrfach vertont und es heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Mit diesen Gedanken hat Bonhoeffer etwas formuliert, was bis heute Menschen tröstet, begleitet, leitet und ihnen hilft, Wege, die schwer sind, zu gehen. Und deswegen ist Bonhoeffer für mich ein beeindruckender Mann und sowieso überzeugter Christ, der beispiellos oder beispielhaft deutlich gemacht hat, wie Wege sein können, wenn wir als Christen mit Jesus leben. Und ich hoffe, dass es uns ermutigt, an dem Platz, wo wir stehen, wo wir verortet sind, in Familie, Verein, Arbeitsplatz, Schule, wo auch immer, ja, dass wir dort mit einer Überzeugung auftreten, weil wir diesen Jesus Christus aus der Bibel kennen. Wir sollten nicht schweigen in unseren Tagen, sondern von Bonhoeffer lernen, dass es gut ist, Widerstand zu leisten, Akzente zu setzen und an dem einen oder anderen Punkt auch wirklich auf Jesus hinzuweisen, der eben der einzig wahre Gott ist. Und ich hoffe, dass wir durch diese Gedankenanstöße heute dazu ermutigt wurden. Amen.